Da sind wir mit dem Podcast auf dem Weg als Anwältinnen. Guten Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Dori.
Wir sind ja jetzt bei den Beweismitteln angelangt in unserem Podcast, StPO Artikel für Artikel. Und heute sind wir bei den Grundsätzen Artikel 139 StPO.
Super spannend.
Zuerst haben wir aber gedacht, wir widmen unserem Aufreger der Woche.
Du meinst den Aufreger, der am Hirschengraben herrscht?
Genau.
Ja, eben der Aufreger hat eigentlich gestartet mit einem Entscheid vom Bundesgericht, wo ein Zürcher Anwalt moniert hat, dass Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen von einer bestimmten Strafkammer, in dem Fall von der dritten Strafkammer, wenn es mir recht ist, nicht nur als Gerichtsschreiberinnen amtet, sondern teilweise auch als Ersatzoberrichterinnen. Und er hat das moniert und gesagt, das ist fehlende Unabhängigkeit, wie sozusagen im normalen Geschäft, in der normalen Geschäft sind die in einem Subordinationsverhältnis. In dem Entscheid, wo der Anwalt erwirkt hat, in einem Subordinationsverhältnis zum Präsidenten von der dritten Strafkammer. Und haben dann die Beschwerde gut geheissen. Und somit muss sich jetzt das Gericht, das Obergericht, aber vermutlich auch viel Zürcher Bezirksgericht, neu organisieren, weil das ist bisher gang und gäbe gewesen.
Eben, dass Gerichtsschreiber auch, Gerichtsschreiberinnen auch als Richter, als Ersatzrichter und Ersatzoberrichterinnen geamtet haben.
Ja, gerade bei den StPO-Beschwerden war es so, dass in der ersten Verfügung oft eine ordentliche Gerichtsbesetzung bekannt gegeben worden ist, aus gewählten Oberrichterinnen. Und dann hat man erst im Schluss oder im Endentscheid ist darauf hingewiesen worden, ja, aufgrund von Abwesenheiten oder höherer Geschäftslast entscheidet man nicht in der angekündigten Gerichtsbesetzung, sondern es kommt ein Ersatzoberrichter oder Ersatzoberrichterin zum Zug. Man ist eigentlich vor ein Affaire accompli gestellt worden und dann ist einfach so entschieden worden.
Im Hintergrund ist der grundrechtliche Anspruch auf richterliche Unabhängigkeit und in dem Fall sagt man, aufgrund von der Subordination sei ein Anschein von fehlender Unabhängigkeit.
Genau. Das Bundesgericht hat das sogar noch präzisiert. Die Frage von der Unabhängigkeit stellt sich nicht nur im Verhältnis von einer Gerichtsschreiberin und einem Gerichtsschreiber zum Präsidenten der Strafkammer, sondern auch zu weiteren Oberrichterinnen und Oberrichtern, die stellvertretend für den Präsidenten präsidiale Befugnisse haben oder in dem konkreten Fall als Präsidentin oder Präsident amtet.
Dann war im Tagi zu lesen, dass sich einer der Oberrichter fürchterlich über die Rechtsprechung aufregt.
Ja, Thomas Hassler hat das irgendwie gebracht. Ich weiss, ist das im Rahmen von einem ordentlichen Verfahren gewesen? Im Sinne einer Nebenbemerkung. Ich bin nicht genau daraus gekommen.
Ja. Ich finde es ja auch gut, dass Richter auch mal Farbe bekennen. Jetzt in dem Fall das war Oberrichter Spiess gewesen, ich glaube, das kann man sagen. Der Oberrichter Spiess hat jetzt angekündigt in diesem Artikel, dass man nicht Gerichtsschreiber die Praxis aufgeben, sondern dass man die Partei auf das Problem hinweisen will und allenfalls sagen, oder erst gehen davon aus, dass 95% der Anwälte dann darauf verzichten, das zu rügen. Ich habe mir dann für mich im Hintergrund gedacht, ja, also die Unparteilichkeit vom Richter, das ist ja in der BV garantiert und in der EMRK, ob das überhaupt verzichtbar und verwirkbar ist.
Ja, ist eine spannende Frage. Das wird sich jetzt weisen. Ich denke, es ist auch einfach eine Frage der Organisation und möglicherweise halt eine Frage der Ressourcen. Und wenn es zu wenig Ressourcen haben, muss man es unbedingt auch politisch lösen, dass man genug gewählte Oberrichterinnen und Oberrichter hat, dass es gar nicht zu so einer Situation kommt. Es ist ja kein Problem, wenn ein Bezirksrichter oder ein Bezirksrichter auch noch als Ersatzoberrichterin oder Ersatzoberrichter kann amten. Und man kann dazuziehen zu den Entscheid. Wirklich das Störende für das Bundesgericht war ja, dass Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiber, die in der gleichen Kammer tagtäglich mit denen arbeiten.
Aber so müsste man es ja machen. Man müsste es ja über das Kreuz machen. Gerichtsschreiber von der ersten Strafkammer sollten als Ersatzoberrichterinnen in der zweiten Strafkammer amten.
Nein, das geht natürlich nicht. Du bist ja sofort verbrannt. Du hast ja dann eine StPO-Beschwerde in einem Fall. Und nachher sind sie noch als Berufungsgericht tätig, erste und zweite Strafkammer. Das geht sicher nicht. Dann machen sie es noch schlimmer. Aber ich denke, es gibt ja sicher auch Irrtumvorbehalte. Gibt es ja sicher gewählte Ersatzoberrichterinnen und Ersatzoberrichter, die im normalen Leben als Bezirksrichter und Bezirksrichter
haben. Muss man die anziehen? Ja gut, aber dann können sie natürlich die ordentlich, aber die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber am Obergericht, jetzt wird es sehr nerdy, aber jetzt können sie die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber am Obergericht können sie dann nicht mehr als Ersatzoberrichterinnen einsetzen. Und das ist, glaube ich, ein massives Ressourcenproblem. Also ich hatte per Zufall gerade eine Verhandlung beim Kollegen Spiess gehabt und der hat mir dort lange erklärt, obwohl sie jetzt mehr Stellen bekommen, faktisch nachher nicht mehr Ressourcen haben. Und sie laden ja jetzt vor auf 1,5 Jahre raus.
Genau, ich denke, das ist immer noch ein bisschen aus der Covid, aus dem Lockdown raus, kommt das noch. Ich glaube aber, es ist auch parallel, das überlagert sich auch schon mit einem allgemeinen Überlastungsproblem. Ja, ich finde es eine spannende Frage, die du hast, ob das langt, ob man es anzeigt und ob man dann auf, sozusagen auf einen Ausstand verzichtet oder ob man auf so etwas überhaupt kann, wirkungsvoll verzichten, was dann der nächste Anwalt im gleichen Verfahren, die nächste Anwältin dazu sagt. Ja.
Also ich finde überhaupt die ganze Praxis mit diesen Ersatzoberrichterinnen und Oberrichtern finde ich sowieso problematisch, weil es tut so den Instanzenzug so ein bisschen vermischen. Also früher hast du einfach die ordentlichen 3-2 Kammern gehabt am Obergericht und hast eigentlich auch eine reguläre Besetzung gehabt und das hat ja dann auch wie ermöglicht, Rechtsfindung vorzuentwickeln. Und jetzt jedes Mal andere Besetzung, zum Teil ist eine reine Besetzung nur aus Ersatzoberrichterinnen und Oberrichter. Also ich finde das rechtsstaatlich problematisch.
Ja, du meinst, der Titel der heutigen Folge ist «Je kann mich am Hirschengraben».
Was heisst das?
Ja, jeder kann mitmachen. Oder? Willst du es so sagen?
Ja, aber ich sage, mich stört es. Also sie sollen einfach irgendwie eine dritte oder eine vierte Abteilung bilden und dann haben wir wieder ordnungsgemäße Besetzungen und auch irgendeine gewisse Zuverlässigkeit von der Rechtsprechung.
Ja, der Entscheid hat, glaube ich, alle ein bisschen überrumpelt. Es ist ja nicht so, dass die Anwältinnen und Anwälte das seit Jahrzehnten rügen und darauf hinweisen, auf den wunden Punkt. Ein Anwalt hat das gemerkt und hat das vermutlich als eine von ganz vielen Rügen vorgebracht. Und wie man das Bundesgericht kennt, picken sie sich eine Rüge raus. Und dann, wenn es nicht gerade passt, wenn es eine Beschwerde gutheissen oder abweisen mit dem Argument.
Gut, aber ich finde, man muss das ernst nehmen. Richterliche Unabhängigkeit ist ein hohes Gut und es ist auch eine Chance. Dass man jetzt nämlich einfach das mal so organisiert, dass es dann auch verhebt. Aber das ist ja nicht, das ist jetzt keine Kritik am Obergericht, sondern am Gesetzgeber.
Das ist mehr Kritik am Kantonsrat, der zu wenig Ressourcen spricht.
Eben, ja.
Ach so, ja, genau. Ja. Am Gesetzgeber, ja. Ja. Es ist übrigens, wenn wir da ein bisschen konfus sind heute, wir sind im November. Der November ist einfach bei allen so streng, bei dir auch?
Es ist der Wahnsinn.
Bei allen Kolleginnen und Kollegen, die ich rede, es ist einfach wirklich nah an den Belastungslimiten. Und für den Dezember können wir noch ganz viele Anfragen nehmen, dass man da und dort noch einen Termin macht. Das ist so.
Ich habe
jedes Jahr das Gleiche.
Ja, ich habe jetzt aber auch gerade einen Staatsanwalt am Telefon gehabt und der hat so müde Stimme gehabt. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ist auch so viel los bei euch? Und er hat auch gesagt, es sei der Wahnsinn, er könnte sich nicht beklagen.
Any given November.
Ja, ja. Ich habe ihm dann gesagt, dann hört doch auf, Leute einsperren vor Weihnachten. Aber da hat er auch nichts davon wissen. Also komm, wir gehen zu unserem Artikel 139.
Ja, wir gehen vor allem zurück zu Artikel für Artikel. Da sind wir schon ein bisschen nachlässig gewesen. Also, wir sind im vierten Titel von der StPO, im ersten Kapitel allgemeine Bestimmungen. Also vierter Titel als Beweismittel, erstes Kapitel allgemeine Bestimmungen, ersten Abschnitt Beweiserhebung und Beweisverwertbarkeit und Artikel 139 hat den Titel Grundsätze. Und in dem Absatz 1 wird festgehalten, basierend auf dem Prinzip von der freien Beweiswürdigung, dass es kein Numerus Clausus an Beweismittel gibt. Also es gibt den Grundsatz von der Beweisfreiheit. Also zur Wahrheitsfindung dürfen all nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeignete Beweismittel eingesetzt werden, die rechtlich zulässig sind.
Der Beweisgegenstand ist das Einbringen von inneren und äußeren Tatsachen, die dann eben am Gericht letztlich die Überzeugung wecken oder Grundlage bilden, ob objektiv und subjektive Tatbestandsmerkmale erfüllt sind oder nicht.
Genau. Also alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung, ich denke, was in der neuere Zeit natürlich zu einem Paradigmenwechsel geführt hat, ist sicher der DNA-Beweis. Das hat es vor ein paar Jahrzehnten noch nicht gegeben. Das hat sich jetzt durchgesetzt, dass das nach dem Stand der Wissenschaft, dass das rechtsgenügend etwas kann bewiesen werden kann. Zum Beispiel mit dem Lügendetektor-Test, das wäre jetzt auch so ein Ansatz, das ist schon vor längerer Zeit verworfen worden. Ich weiss nicht, was Neues kann kommen. Ich meine, gefährlich ist natürlich die ganze Algorithmen-KI, dass man mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeit anfängt operieren, dass es gar nicht anders kann sein.
Das haben wir im Zusammenhang mit der Schachgeschichte von Carlsen und dem
Niemann. Genau, haben wir dort schon diskutiert. Und was auch kommen könnte, aber da bist du glaube ich, noch ein bisschen fitter als ich, mit dieser ganzen Neurowissenschaften, oder? Dass man kann mit bildgebenden Verfahren können erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht, oder ja, was für Gefühle sich regen, bei was für Umständen und Fragen und Bilder. Das ist natürlich ein dünnes Eis, aber dort wird wahnsinnig geforscht.
Ja, aber dort ist man noch ganz am Anfang.
Aber ich denke, was ich mir jetzt darunter vorstelle, ist das ein neues Beweismittel, wo ich denke.
Ja, aktuell oder lang ist der Königsbeweis in die Einvernahme gewesen, der Personalbeweis. Da ist vor allem ein bisschen schräg, dass man überall auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist, aber bei der Protokollierung noch im 19. Jahrhundert verhaftet ist. Also da muss vor allem etwas kommen.
Genau. Immer häufig wird natürlich Fotos oder kleine Videos, die Private aufgenommen haben, wird immer mehr zu einem Thema oder ist konkurrenziert stark einfach mit losen Einvernahmen. Und dann kommt dann wieder das Thema von Deepfake, aber das haben wir ein anderes Mal schon diskutiert. Was ich noch spannend finde, ich folge jetzt einfach ab vom Praxiskommentar Schmid. Nicht geregelt ist in der StPO die Verwertbarkeit von Beweisen, die in zusammenhängenden Zivil- oder Verwaltungsverfahren oder aber in ausländischen Strafverfahren erhoben worden sind. Was ist mit denen? Kann man die verwerten? Kann man die nicht verwerten? Der Schmid sagt, dass tendenziell sollte man für die Verwertbarkeit bejahen, wenn die gleichen Verfahrensrechte gewahrt sind und die gleichen Möglichkeiten, die Garantien von einem fairen Verfahren eingehalten werden. Natürlich zum Beispiel wegen dem Selbstbelastungsprivileg, dass das eingehalten ist, entsprechende Rechtsbelehrungen. Kommt ja oft in diesen FINMA-Verfahren. Was ist mit diesen Beweisen? Kann man die verwerten in einem Strafverfahren etc.? Sehr anspruchsvoll.
Ja, und gerade bei diesen rechtshilfeweisen Einvernahmen hat man ja weniger Recht. Also wenn du in der Schweiz Einvernahmen hast, zum Teil ist kein Teilnahmerecht, kannst du nur schriftliche Ergänzungsfragen stellen. Also ich finde das sehr schwierig.
Ja, oder auch interne Untersuchungen, die dann schlussendlich in einem Strafverfahren münden. Da gibt es ja teilweise Mitarbeiterbefragungen, muss man dort belehren, dass man mit Blick auf ein mögliches Strafverfahren, dass man das kann, verwenden oder nicht. Das ist eben nicht ganz einfach.
Dann weitere Beweismittel sind Urkunden, Tonbandaufnahmen, Datenbildträger, Tatwaffen, Tatspuren.
Genau, natürlich Sachverständigengutachten können Beweismittel sein.
Dann Augenschein.
Haben wir selten.
Haben wir eigentlich selten.
Ja, oder Tatrekonstruktion. Ja.
Dann noch kurz zum Absatz 2 vom Artikel 139. Der hält fest, dass über offenkundige Sachen kein Beweis muss abgenommen werden und Sachen, die unerheblich sind.
Ja, beziehungsweise oder solche, die bereits rechtsgenügend erwiesen worden sind. Ich denke, dort beißt man sich am Menschen noch zu aus, dass ein Richter oder Richterin in antizipierter Beweiswürdigung sagt, ja, das, egal ob der Beweis abgenommen wird oder nicht, das kann an meiner Willensbildung nichts mehr ändern. Da sollte man sich grosse Zurückhaltung auferlegen. Das ist leider nicht immer so.
Ich finde das sehr schwierig, weil zu Zeiten des Geschworenengerichts, das war bis 2011 in Zürich der Fall, dort sind für Kapitalverbrechen das Geschworenengericht gegeben. Und dort hat man jeden Beweis reproduziert. Und für weniger schwere Delikte sind Bezirksgericht zuständig, erstinstanzlich. Und dort hat man nicht so Beweise abgenommen. Und nachher mit Einführung von der neuen StPO hat die Bezirksgericht ihre Praxis beigehalten, nämlich keinen Beweis abzunehmen. Und für Kapitalverbrechen ist das Geschworenengericht abgeschafft worden. Was jetzt heute zum grossen Problem führt, dass selbst bei Kapitalverbrechen Bezirksgericht im Kanton Zürich, ich rede nur vom Kanton Zürich, sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit den Beweisanträgen von der Verteidigung umgehen. Also die werden einfach per se abgewiesen. Und das ist eine sehr bedenkliche Praxis.
Genau. Das ist Zürcher Sicht. Wir wissen, die anderen Kantone ist es anders. Wir hoffen, es gibt keine Angleichung an Zürich. Wir hoffen, Zürich wird sich andere Kantone angleichen. Ja, es ist schon so. Also, grundsätzlich sollte man einer betroffenen Person, der betroffenen Person, ihren Anspruch ist legitim, dass man den eigenen Standpunkt kann versuchen kann, mit den eigenen Beweisanträgen zu untermauern. Und ich finde, Richterinnen und Richter sollten nur sehr zurückhaltend eingreifen, aber auch eine Staatsanwältin und Staatsanwalt. Wir wissen ja, die Abweisung der Beweisanträge ist nicht anfechtbar.
Das ist ein Grundproblem von unserer StPO. Und das erlaubt der Zürich überhaupt, die Praxis zu fahren. Und ich verstehe es nicht. Wenn du so eine Verantwortung hast, etwa 4-5 Jahre ins Gefängnis zu schicken, dann hat einen Beweisantrag. Und meistens braucht das ja gar nicht so viel Zeit. Das ist nochmal ein Zeuge einvernehmen oder. Oder schnell einen Privatgutachter zu hören. Hey, dann macht man doch das einfach. Es hilft ja auch der eigenen Willensbildung.
Genau. Also, wenn man Unterlagen eingibt, ein Privatgutachten, Bericht, eigene Abklärungen, dann ist es praxisgemäß schon so, so Aktenbeweise werden zu den Akten genommen. Wirklich schwierig ist es, wenn man eine Ergänzung von einem Gutachten haben oder eben Befragungen von Personen, Zeugen, Auskunftspersonen, Sachverständigen von Schranken. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber es ist schon so, also man kommt mit einem Beweisantrag eher durch im Vorverfahren als im Hauptverfahren.
Ja, ja, aber es ist ja dann so eine Kaskade. Der Staatsanwalt sagt, ja, ja, das kann dann das Gericht bewilligen, ich weise es ab. Und das Gericht sagt, ja, der Staatsanwalt hat ja schon nicht bewilligt, uns interessiert es darum auch nicht.
Und die beschuldigte Person hat natürlich oft das Interesse, dass man Beweis relativ spät abnimmt. Nämlich, wenn man weiss, wie das Beweisergebnis aussieht, dass man allenfalls noch etwas daran ändern kann. Es soll ein Privileg sein von der beschuldigten Person, ganz am Schluss mit dem Beweisantrag zu kommen, dass man nicht zu fest reagieren kann, sondern dass man allenfalls dann, dass es so kann sein lassen, eine gewisse Sicht von der Dinge gibt, von der beschuldigten Person passen kann.
Ja, und es ist ja auch eine rollende Planung. Und erst wenn ja das Beweisfundament von der Staatsanwaltschaft steht, kann man ja auch auf seriöser Basis überlegen, okay, was sind da allenfalls Sachen, die das Beweisfundament könnten erschüttern. Mhm.
Natürlich, teilweise werden die Beweisanträge auch abgelehnt, weil ein Gericht behauptet, dass sie in einer Verschleppungsabsicht werden gewisse Anträge gestellt. Oder? Aber es geht mehr um Missbräuchlichkeit vom Beweisantragsrecht.
Naja, aber die Begründung gibt es ab und zu. Aber ein Zeugen vom Gericht, das ist ja, der Aufwand ist ja mal bescheiden.
Das ist wirklich, das ist wahnsinnig bescheiden. Es geht so schnell, naja. Geht so schnell vorbei.
Ich weiss auch nicht, das ist so ein Abwehrreflex dabei. Ich meine, was kann Schlimmes passieren?
Es kann nur die Wahrheit rauskommen.
Es kann die Wahrheit rauskommen, ja. Nein, es ist so, man muss eben das vorgefertigte Bild muss man in Frage stellen. Oder? Die Richter haben unglaublich, in der Schweiz ist es ja so, es ist die ganze Untersuchung, die Akten liest man und dann hat man natürlich eine Überzeugung und meint, man wüsste, wie es ist. Aber dass halt die Akten partiell blind sind, partiell taub sind, das will das Gericht wie nicht sehen und das geht mir nicht recht in den Kopf. Also dann sollte zumal eine Strafuntersuchung selber mitgehen und dann sehen sie, wie relativ das sind und auch wie zum Beispiel eben Einvernahmen auch immer nur ein Teilbild kommt wiedergeben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Zürich.